Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
So, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Beitrag bei der Investorenausbildung. Und neben mir sitzt der liebe Felix Früchtl. Schön, Felix, dass du den weiten Weg aus Ingolstadt hierher nach Hersbro gefunden hast.
Ja, ich habe es geschafft. Es war eine ganz entspannte Fahrt. Danke für die Einladung.
Für alle, die den Felix noch nicht kennen, und ich weiß, das sind die allerwenigsten, sage ich es trotzdem, er ist Geschäftsführer der ProLife GmbH in Ingolstadt und kümmert sich mit seinen rund 30 Leuten, glaube ich, inzwischen, er kümmert sich darum, dass Menschen mit dem Thema Versicherungen endlich auf einen grünen Zweig kommen. Was meine ich eigentlich damit? Es ist ja so, wir haben um die 85 Millionen Einwohner und etwa 100 Millionen Lebens- und Rentenversicherungen. Also statistisch gesehen jeder eine, so oder etwas sogar 1,2. Jetzt weiß ich aber, dass der Felix keine hat. Ich habe auch keine. Und ich glaube, die Alina da hinten bei uns in der Technik hat. Hast du eine?
Ein Bausparer.
Sehr gut. Alles klar. Also sie ist wenigstens ehrlich, das ist gut. Und das Problem ist aber dabei, dass da eigentlich immer nur einer dabei profitiert, nämlich, oder vielleicht sogar zwei, einmal der Vermittler, der dir das vermittelt hat, und dann aber die Gesellschaft, die das dann die Verträge inne hat. Und da gibt es auch ganz perverse Beispiele, wo Leute einfach auch ihr Geld verlieren. Ja? Und das ist einfach das Traurige dran, weil du natürlich, das ist eigentlich von der Idee her ein gutes Produkt, ja, du sparst wo rein und mit 60, 65 oder ein bisschen später, wenn du halt dann mal so weit bist und wirklich deinen Lebensabend genießen willst, bekommst du Geld. Mhm. Also an sich ja eigentlich toll.
Ja, klar.
Aber wo ist dann jetzt der Haken? Wo verliert dann quasi das Produkt seinen Charme? Wo genau ist es denn?
Naja, das Problem ist, dass es einfach es gibt verschiedene Stellschrauben, die dazu führen, dass diese eigentlich sehr gute Idee, die ja auch jeder irgendwo inne hat, weil jeder hatte ja das Ziel zu sagen, während der Zeit, wo ich körperlich fit bin, wo ich aktiv bin, wo ich arbeiten kann und mir Geld auf die Seite legen kann, da spare ich, um dann irgendwann im Alter davon partizipieren zu können und mich auf die ruhige Haut legen zu können. Mhm. Also eigentlich das Ziel, das jeder verfolgt, und mit diesem Ziel und mit diesem Narrativ, das ja da auch gespielt wird, werden eben die Leute überzeugt in solche Versicherungsprodukte. Häufig sind das ja Kombinationsprodukte aus Vorsorge, also Ansparen und Risikoabsicherung, solche Produkte abzuschließen, immer mit der Hoffnung, dass er irgendwann im Alter, das ist ja immer das schöne Bild, das da gezeichnet wird, im Alter kannst du dich zurücklehnen, wenn ich mich da erinnere an irgendwelche Versicherungswerbungen, da war das immer der Mann mit grauen Haaren, der dann im Liegestuhl lag, irgendwo auf Mallorca und gesagt hat, also ich habe es geschafft, weil ich habe in meine Lebensversicherung eingezahlt und jetzt geht es mir richtig gut. So ist es, ja. Die Realität schaut ganz anders aus, denn die Leute sparen da über die Jahre und häufig ja Jahrzehnte hinweg relativ viel Geld ein. Das ist ja netto bespartes Geld. Das wurde ja schon mal mit 50% Steuern und Abgaben, zumindest in Deutschland, belastet. Ja. Jetzt spart er das da ein und jetzt verdienen alle mit. Jetzt verdient der Vermittler mit, der einem das vermittelt hat, wie du richtig gesagt hast. Das kann man noch gar nicht so übel nehmen, weil der hat ja seinen Job gemacht. Irgendwie, der muss ja auch Geld verdienen, alles okay. Wo ich dann eher die Problematik sehe, ist hinten der Versicherungsklotz. Weil der nimmt sich richtig Kosten weg. Um das mal mit Zahlen zu verdeutlichen, wenn ich 100 Euro in die Versicherung einspare, jeden Monat, dann bleiben davon vielleicht 60 bis 70 Euro übrig. 30 bis 40 Euro gehen in den Kostenblock der Versicherungsgesellschaft.
30 bis 40
Euro? Ja, so, und da, ich brauche kein Mathematikgenie sein, um durchrechnen zu können, dass die Renditen, die Versicherer mir versprechen, dass die nicht ausreichen, um die Kosten in irgendeiner Form kompensieren zu können.
Frage, Felix, steht es denn da auch irgendwo im Kleingedruckten, dass da 30 bis 40%?
Ja, das steht schon irgendwo. Also das Thema ist, früher stand es sehr, sehr verklausuliert drin. Mittlerweile müssen die Versicherer das schon offenlegen oder ja offener gestalten. Es steht drin, aber das Problem ist doch, du kennst es doch selbst, ich habe jetzt ein neues iPhone-Update, 20 Seiten, du drückst ja zustimmen. Wer liest das, ne? So. Und so ist es doch da auch. Und man muss ja auch mal ganz klar sagen, so eine Versicherung wird ja nicht gekauft. Also es geht ja kaum wer zum Versicherer hin und sagt, ich hätte gern die Versicherung bitte. Zumindest bei einer Lebensversicherung habe ich das noch nicht erlebt. Sondern die wird ja verkauft. So, das heißt, da sitzt jemand und sagt, du Florian, du brauchst es so und so und so. Und hier, unterschreiben. Und was macht der? Der unterschreibt. Und der liest es sich nicht durch. So, und das ist ja die Problematik, dass die Leute dann irgendwann nach 15 Jahren des fleißigen Sparens vielleicht mal auf die Ideen kommen, nachzurechnen und sagen, boah, ich habe jetzt 15.000 Euro eingezahlt, ich habe da jetzt 10.000 Euro drin, ich spare mich ja arm. Oder wie du mal gesagt hast, das Wort finde ich super, super passend dafür, dieses Rückwärtssparen. Er macht ja nichts anderes, als rückwärts zu sparen die ganze Zeit über. Ja.
Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Hm. Was ich trotzdem krass finde, ich meine, wir haben ja auch einen Fonds, wie du ja weißt, und da wird relativ stark und auch scharf von Seiten der Bundesbank, BaFin und so weiter draufgeschaut, dass wir da das auch richtig machen, weil wir ja wirklich auch viel Geld für Dritte halten und verwahren. Also anders macht ja die Versicherung eigentlich auch nicht. Aber wenn wir da jetzt einen Kostenblock von 30-40% reingeben würden, würden sofort bei der BaFin alle Alarmglocken angehen und wir würden wahrscheinlich hier abgeführt werden. Ja? Und das ist nicht mal ein Spaß. Also für solche Sachen kommt es auch in den Knast.
Ja, ja.
Bei der Versicherung geht es aber durch.
Naja, das Thema ist, dass es häufig diese Kombinationsprodukte sind auf der einen Seite. Das heißt, da sind noch Risikofaktoren drin, die Geld kosten. Dann hast du halt auch dieses Thema, dass die Versicherungsgesellschaft der Verwalter des Vermögens ist. Aber das ja dann anders wie bei eurem Fonds, das ist Sondervermögen. Das ist dann entsprechend separiert von euch, egal was mit euch passiert, das Geld der Kunden ist sicher.
Ja, ja.
So. Und das ist ein Unterschied, weil die das Versicherungsaufsichtsgesetz, dem die Versicherer ja unterliegen, kennt den Begriff des Sondervermögens schlichtweg nicht. Es ist Sicherungsvermögen. Das heißt, es ist immer in der Masse des Versicherungskonzerns integriert. So, und damit arbeitet dieses Geld der Kunden natürlich auch in der Masse des Versicherungskonzerns mit. Und das führt in Summe dazu, dass da vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so arg drauf geschaut wird. Und natürlich auch, das ist jetzt vielleicht eine wilde Verschwörungstheorie, aber dass die Versicherer und die zumindest ja die Bundesregierung, aber das ist nicht nur ein Phänomen, das es in Deutschland gibt, sondern weltweit oder zumindest europaweit, dass die einander ja so ein bisschen brauchen.
Okay.
Weil überleg mal, die Versicherer sind per Gesetz dazu verpflichtet, 80% des Deckungsstockes in sogenannte mündelsichere Anlagen zu investieren.
Guter Punkt. Sehr guter Punkt.
Was sind mündelsichere Anlagen? Staatsanleihen.
Ja.
So, und überleg mal, wie arg Deutschland sich aktuell verschulden muss. Mhm. Und die Schulden nehmen sie ja nicht auf, indem sie sagen, ach, hier ist das Geld, sondern die müssen Staatsanleihen auf den Kapitalmarkt bringen. Mhm. So, und unter den Voraussetzungen, die wir da haben, würden ja viele europäische Staatsanleihen gar nicht mehr am Kapitalmarkt zu den Zinssätzen an den Mann gebracht werden können. Das heißt, es müssen die institutionellen Anleger oder ja, die institutionellen müssen das Ganze kaufen per Gesetz. Das heißt, neben der EZB selber, die das ja nie hätte machen dürfen, die Staatsanleihen zu kaufen, sind die deutschen Versicherer die zweitgrößten Abnehmer europäischer Staatsanleihen. So, das heißt, der Gesetzgeber wäre ja blöd, wenn er jetzt denjenigen in irgendeiner Form drangsalieren würde, der dazu führt, dass das Geld der Kunden, der Bürger über Umwege indirekt wieder in die Finanzierung des Staates läuft.
Das hast du gerade selbst, ein guter Punkt, das ist, glaube ich, etwas, das man wirklich mitnehmen kann, weil sie sich so brauchen, hast du schön gesagt. Jetzt ist aber das Wort Verschwörungstheorie gefallen. Ne? Und mittlerweile ist ja so, nenn mir eine Verschwörungstheorie, die nicht mehr wahr geworden ist. Ja? Also nenn mir eine so.
Ja.
Und da ist es jetzt auch so, Verschwörungstheorie war jetzt, du hast gesagt, das Geld ist quasi Teil der Masse der Versicherung.
Mhm.
Und dann denkt man immer, ja, man denkt an die Allianz, man denkt dann noch an die Münchner Rück, so, das sind so die Aktiengesellschaften, Generali und so weiter. Denen geht es eigentlich ganz gut, muss man sagen, ja, zumindest laut Aktienkurs. Aber es gibt ja auch Unternehmen wie zum Beispiel F&E-Versicherung oder FEU-Versicherung.
Ja, FEU, genau, richtig.
Und da hatten wir zuletzt auch drüber gesprochen, da ist einfach Geld kaputt gegangen.
Ja, das ist weg.
Nicht wenig, ne?
Ja.
Wie viel ist da jetzt kaputt
gegangen? Da geht es um 300 Millionen Euro.
Okay.
Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, die beim Kunden tatsächlich nicht mehr da sind.
Wahnsinn.
Das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her und wenn wir das kurz Revue passieren lassen, vor ziemlich genau einem Jahr kam die Meldung, sehr überraschend, dass die FEU-Versicherung mit Hauptsitz in Grünwald in München, wahrscheinlich steuerlich gewählt, ja vollkommen egal, Insolvenz angemeldet hat.
Mhm.
Und dann ist auf einmal eine Welle ins Rollen gekommen, weil auf einmal wurde klar, die Konzernmutter, die in Grünwald sitzt, war gar nicht diejenige, die die Versicherungsverträge gehalten hat. Die Versicherungsverträge liefen alle über die FEU Life Insurance SA in Luxemburg.
Aha.
So, okay. Dann war natürlich die Verunsicherung groß. Ich habe dann gleich unter anderem ja auch mit dir darüber gesprochen. Wir haben die Leute aufgeklärt. Wir haben viele Leute erreicht, die solche Verträge noch irgendwo in ihren Schubladen rumliegen hatten, die aber von der Versicherung bis heute noch nichts davon gehört haben. Und dann kam die Versicherungslobby und hat mich eines Besseren belehren wollen. Und im Internet hast du ja einen regelfreien Raum, das ist mir auch grundsätzlich egal, aber dann wirst du ja gleich angegriffen. So, der will nur Geschäft daraus ziehen, wo ich ganz klar argumentiert habe, ich kann daraus nicht mal mehr Geschäft ziehen, weil ich kann mit den Policen ja gar nichts mehr anfangen. Also vollkommen
wurscht. Die sind schon tot.
Die sind schon tot. So, wow. Da kann ich gar nichts mehr machen. Naja, das ist alles, in ein paar Wochen ist das alles wieder in Ordnung. Aha. Mittlerweile wissen wir, um das zusammenzufassen, die Versicherungsnehmer können jetzt bis Februar 2028 sich beim Insolvenzverwalter melden und ihre Forderung eintragen. Das wird nicht automatisch gemacht, das müssen sie selber machen. Mhm. In Luxemburg. Viel Spaß. Okay. Die kriegen bis Februar 2028, kommen die nicht an ihre Kohle. Das heißt, wenn du da deine Altersvorsorge aufgebaut hast und die jetzt brauchst, oder du jetzt zum Beispiel dich kennengelernt hast und gesagt hast, okay, ich möchte jetzt in einen neuen Fonds investieren und da jetzt eine Möglichkeit hättest, Kapital aufzubauen, dann kannst du das schlichtweg nicht. Du wirst dafür nicht kompensiert. Und sind wir mal ehrlich, das weiß ich jetzt zwar nicht, aber die Quote dessen, was du wirklich von deinem Rückhauswert noch bekommst, wenn die vielleicht irgendwo bei 20-30% dann noch liegen wird, dann wäre das gut.
Dann wäre es viel,
ja. Also so viel auch dazu. Mein Geld ist dort sicher. Allianz, Münchner Rück, Generali, ja, die Aktienkurse schauen gut aus, die Konzerne sind gesund. Aber interessanterweise hat ja zum Beispiel auch die Allianz schon vor Jahren ihre Lebensversicherungstochter abgespalten vom Hauptkonzern. Mhm. Ein Schelm, wer Böses denkt.
Naja, du hast mir gerade in Vorbereitung auch auf dieses Interview noch was anderes erzählt. Der Allianz, oder wir wollen es gar keine Namen nennen, den Versicherungen geht es teilweise auch deswegen so gut, weil sie dann in der Leistungsphase, also in der Phase, wo sie dann zahlen müssen, einfach hingehen und einfach die Leistungen kürzen können. Mhm. Und das war für mich schon entsetzlich, ehrlich gesagt. Weil wenn du es dann wirklich mal geschafft hast, da hinzukommen und diese ganzen Vertriebsprovisionen und alles bezahlt hast, dann willst du ja das Geld auch wirklich haben. Mhm. Aber dann im Nachhinein quasi nochmal das Messer im Rücken zu stechen, so sehe ich das jetzt gerade bildlich, das finde ich extrem unfair.
Ja, du kannst ja nichts dagegen machen. Das ist die Problematik. Also wie du gesagt hast, du bist dann wirklich so weit gekommen, dass du gesagt hast, komm, ich halte es durch, obwohl es während der Laufzeit schon die ganze Zeit eigentlich ein Rückwärtssparen war. So, und jetzt bin ich in der Verrentungsphase. Und es gibt ja zwei Möglichkeiten, um da auch die Zuhörerinnen und Zuhörer mal abzuholen. Entweder kannst du ja sagen, ich hätte gerne die Kohle auf einen Schlag, was immer die schlauere Sache ist, also merken. Oder ich lasse es verrenten, was meistens nicht die schlaue Sache ist, weil die Versicherer kalkulieren mit einer ganz anderen Sterbetabelle wie die offizielle Sterbetabelle des Bundes. Also die Leute werden dann ganz häufig ganz alt gerechnet. Also über 100 Jahre alt würden wir beide dann zum Beispiel werden.
Wahnsinn.
Die Logik dahinter ist ja natürlich klar, dass
das wenig zahlen,
ja. So, die monatliche Rente soll möglichst gering ausfallen. Und jetzt kommt noch ein Faktor erschwerend hinzu, den du jetzt richtigerweise genannt hast. Solche Rentenfaktoren werden im Nachgang einfach gekürzt. So einfach geht es nicht. Das heißt, da braucht es dann schon eine Argumentation von Seiten der Versicherungsgesellschaft, warum das der Fall sein muss. Ein externer, neutraler Dritter, also ein Aktuar oder ein Wirtschaftsprüfer, muss das Ganze dann auch testieren. Aber es passiert halt. So. Und dann sagen halt Versicherer, ja gut, wir müssen das machen, weil wenn wir jetzt weiterhin diese Rentenhöhe, diese Faktoren zahlen würden, dann hätten wir in so und so vielen Jahren ein Problem und da würde die Versicherungskollektive darunter leiden und dann könnten wir nicht mehr sicherstellen, dass vielleicht diejenigen, die in 20 Jahren in Rente gehen, dass die überhaupt noch einen Euro bekommen. Wir wissen es schlichtweg nicht. Aber, lieber Versicherte, wenn sich das zum Positiven wenden sollte, dann würden wir es wieder nach oben anpassen.
Ja, genau.
Das ist noch nie passiert.
Ja,
wolltest du mal sagen. Das ist noch nie passiert. Und nur um das mal zu verdeutlichen, der Rentenfaktor beschreibt quasi, wie viel Euro du bekommst, pro 10.000 Euro, die du in dem Vertrag eingespart hast, pro Monat. So, das heißt, dann hast du zum Beispiel, du hast 100.000 Euro eingezahlt oder hast an Rückkaufswert in diesem Vertrag, hast einen Rentenfaktor von 30. Das bedeutet, dass du pro Monat dann einen 300 Euro, also auf 10.000 Euro wird es ja mal gerechnet, also 300 Euro pro Monat bekommst. Das heißt 3.600 Euro im Jahr. Jetzt kannst du selber hochrechnen, wie alt du werden musst, damit du deine 100.000 Euro irgendwann siehst. Also, und dann wird das auch noch gekürzt. Mhm. Und da erkennt man auch mal so ein bisschen die Moral der Versicherer.
Ja, die ist ja nicht vorhanden.
Die ist nicht vorhanden, auch wenn das immer schön propagiert wird nach außen hin.
Na gut, es ist ja, der Vorstandsvorsitzende der Allianz hat ja selbst gesagt, ich weiß nicht, ob es der aktuelle ist oder der bisherige war, er hat gesagt, er würde viel lieber Aktien der Allianz kaufen, mhm, statt die eigenen Produkte.
Ja.
Ich meine, es ist auch die Wahrheit, also da kann man ihm auch dankbar sein, dass
er das so sagt. Ja, total. Und ich meine, Versicherer, wir brauchen die ja alle. Also du hast Versicherungen, ich habe Versicherungen. Ja, ja. Und was die Versicherer können, ist Risiko absichern. Das können die, das ist kein Thema.
Das ist ja auch deren Job.
Das ist deren Job. Was die nicht können, wo sie aber unfassbar viel Kohle verdienen, ist halt vermeintlicher Vermögensaufbau. Mhm. Und das geht halt in Deutschland besonders gut, weil den Leuten verkauft wird, ach komm, unterschreib hier, in 40 Jahren kriegst du die Summe und die Leute denken nicht nach und die freuen sich sogar nach 40 Jahren, wenn sie eine Summe bekommen. Warum? Weil sie nicht nachrechnen. So, und dass die Rendite aber über die Laufzeit hinweg gerade irgendwie bei null war, das haben die gar nicht auf dem Schirm.
Jetzt ist ja so, wir machen auch immer wieder auch Webinare, wo wir dann den Menschen helfen und dann das nochmal näher bringen wollen, diese Thematik. Und oftmals ist das Argument dagegen, jetzt zum Beispiel mit euch zusammenzuarbeiten, ja, wenn ich das jetzt kündige, dann kommen ja wieder Kosten und dann habe ich ja Geld verloren. Mhm. Was sagst du den Leuten dann immer?
Naja, irgendwann musst du in den sauren Apfel beißen. Mhm. Das ist halt das Thema, dass du kannst entweder sagen, ich mache jetzt mal einen Cut, und brauche natürlich auch eine Lösung. Also ich verstehe diejenigen Leute, die sagen, ich habe keine Lösung, aber du bietest jetzt zum Beispiel eine Lösung an, andere haben Lösungen, also das ist ja dann auch schon irgendwo eine Hohlschuld, dass man eine Lösung hat.
Ja.
Aber einfach zu sagen, ich mache das jetzt nicht, weil das kostet mich jetzt vielleicht Geld und vielleicht auch Zeit und ich habe ja da schon so viel eingezahlt und so weiter und so fort. Das ist einfach nur Aufschieberitis, die nächste Aufschieberitis, die da vorgeschoben wird im Endeffekt. Weil, wenn man ehrlich ist, sprechen ja alle rationalen Gründe dafür, das Ding jetzt mal aufzulösen, sich das Kapital zu sichern und das in den dann auch sicheren Hafen zu bringen. Und alles andere sind meiner Meinung nach und auch aus den Gesprächen, die ich da mit solchen Leuten führe, immer nur Argumente dafür, es nicht zu machen, es nicht anzufassen, keine Verantwortung dafür zu übernehmen. Diejenigen Leute, die das verstanden haben, für die ist es gar kein Thema, die sagen, alles klar, ich hätte es lieber gern gestern gemacht als heute. Keine Frage. Das ist, und interessant ist halt in dem Zusammenhang auch, dass halt so viele Leute diesen Produkten auch noch für die Zukunft so viel Glauben schenken und sagen, ja, das könnte ja wieder besser werden.
Genau, lass uns mal da drauf gehen, weil es ist ja auch so, die Wirtschaft schwankt. Mal geht es schlechter, mal geht es besser. Langfristig wächst das Ganze. Mhm. Ja. Aber würdest du sagen, unter den jetzigen Bedingungen, wo Deutschland ja so dasteht, wie sie dastehen, seit 3 Jahren kein Wachstum mehr oder weniger, jetzt hat nur mit Schulden extrem finanziert und das meiste davon geht in die Rüstung und dann auf Nimmerwiedersehen nach Ukraine. Das ist zumindest meine Wahrnehmung.
Ja,
das
ist einfach Konsum, ja klar.
Würdest du sagen, dass dieses Geschäftsmodell nach wie vor sicher ist?
Der Versicherer oder der Lebensversicherer?
Genau.
Was heißt sicher? Da würde ich auf das Argument zurückkommen, dass der Staat die Lebensversicherer braucht. Also von dem her, ich glaube, dass, überleg mal, die Lebensversicherer, die Großen, die haben alle 2 Weltkriege überstanden, die haben alle 3, 4 Währungsreformen überstanden, die haben verschiedenste politische Systeme überstanden, die haben das immer geschafft. Derjenige, der immer seine Kohle verloren hat, war doch immer der Versicherungsnehmer. Derjenige, der demjenigen Versicherungsgesellschaften das Geld gegeben hat. Ich bin mir relativ sicher, dass die Lebensversicherer auch in 50 oder 100 Jahren noch Bestand haben. Und wenn du, das ist auch so witzig, wenn du dir mal eine Police heute anschaust, im Jahr 2025, unterscheidet die sich von der Aufmachung, vom Inhalt,
kaum
von einer Police aus dem Jahr 1920.
Ja, ja.
Das ist same, same. Wir sind aber 100 Jahre in der Zukunft und es so viele Sachen, die passiert sind. Ich meine, allein bei euch, was ich da immer mitbekomme, die technischen Neuerungen, die Möglichkeiten, die da sind, Kapital anzulegen. Und dann gibt es ein Produkt, das schon in der Aufmachung, so auch schon wie vor 100 Jahren. Aber ich glaube, die gibt es in 100 Jahren auch noch, vor allem in Deutschland, weil A, der Staat braucht die Versicherer, um das Geld der Kollektive einzusammeln, um das dann, um sich damit refinanzieren. Und weil der deutsche Michel halt einfach unfassbar träge ist und keine Verantwortung übernehmen möchte.
Schönes Bild, was du da gerade gemeint hast mit der Police, weil das selbe Bild für Banken ja auch. Ne? Also gibt es ja so eine Bank, die heißt, die ist rot und gibt es in jedem Ort. Ja? Und da gibt es ja so ein Sparkassenbüchlein. Ja? Und du musst mal auch überlegen, das hat sich noch nie verändert.
Mhm.
Ich habe welche von meiner Oma und von meinem Opa, die sind alle schon lange gestorben. Ja? Ja. Die schauen genauso aus, da wurde nur D-Mark, das wurde teilweise mit Lineal durchgestrichen
und Euro. Wurde auch Euro hingeschrieben.
Ja, ja, das ist. Entweder haben die damals einen so großen Bestand gekauft, dass die einfach, dass das weg muss, das Zeug, oder? Also da machen sie sich einfach wirklich keine Arbeit
mehr. Ja, ich meine, du stinkst natürlich auch aus der dicken Hose als Bank. Bank oder Versicherungsgesellschaft. Ja, wenn die Leute nicht nachdenken und keine finanzielle Intelligenz haben, dann musst du ja nichts machen. Also überleg mal, wie wir oder wie ihr euch anstrengen müsst, um die Leute aufzuklären, um den Leuten diese Message rüberzubringen. Du bist jeden Tag unterwegs, ich bin jeden Tag unterwegs, ich fühle mich ja wie ein Wanderprediger. Ich erzähle jeden Tag dasselbe. So. Und denk mir, ich hätte die Leute jetzt mal alle erreicht. Aber das ist ja mitnichten so. Ja. Und auf der anderen Seite lese ich, die Versicherungsgesellschaften machen einen Rekordjahr nach dem nächsten. Letztes Jahr wurden wieder Rekordbeitragseinnahmen bei Lebensversicherungen erzielt. Und ich denke mir, ja, mache ich irgendwas falsch?
Ja. Also hochspannend. Danke für deine Wanderpredigung
und
für deine Wanderschaft. Also wir sind ja alle in einer Mission unterwegs,
ja, von klar.
daher passt es auch. Und selbst da können ja auch immer wieder Fehler passieren, so ist es ja nicht. Ne? Es ist ja nicht so, dass alles immer nur nach oben geht und nur steigt, sondern, und das ist ja dann oftmals wahrscheinlich dann auch das Argument von den Versicherungen, wo sie sagen, na, jetzt schau mal die Aktien, 2018 sind sie 40% gefallen. Willst du das wirklich machen?
Ja, klar.
So, dass die seither sich aber halt verzehnfacht haben.
Das erzählt ja keiner.
Das erzählen sie dann.
Nee, natürlich nicht. Nee, es wird immer mit dieser vermeintlichen Sicherheit gespielt, die meiner Meinung nach halt einfach nicht vorhanden ist, weil es ist kein Sondervermögen. Und das möchte ich wirklich an der Stelle nochmal betonen. Es ist kein Sondervermögen. Ja. Und wenn die Leute sagen, sie wollen in den Fonds XY investieren, über den sie jetzt halt über eine Versicherungspolice investiert sind, ihr braucht den Versicherungsmantel nicht. Investiert direkt in den Fonds, dann seid ihr im Sondervermögen. Ist ganz
viel,
einfach.
Viel sicherer rein.
Ja, das ist das Sicherste, was es gibt. Mhm. Weil dann kann mit eurem Broker passieren, was will. Vollkommen Banane. Eure Kohle ist immer da.
Ja.
So.
Sehr schön. Ja.
Ja, also das ist so die Thematik. Und was man auch nicht vergessen darf, ist einfach die Investition in eine Währung, die nach und nach kollabiert. Also das ist halt auch so.
Das ist das Nächste.
Ja, genau. Selbst wenn dann jemand sagt, manchmal haben wir ja Leute auch in den Webinaren mit dir, heißt ja, ja, ich habe ja 2% jetzt gemacht. Okay, wenn du mit 2% zufrieden bist, in Ordnung. Ja. Aber die langfristige Inflation, mindestens seit 2008, ist ja in Deutschland, liegt die mal mindestens bei 4%, eher 5%, sowas.
Überlegen, wir gehen jetzt dann gleich nochmal was essen, vielleicht eine Kugel Eis oder so. Und selbst hier in Hersbruck, und das ist wirklich ein kleines Städtchen neben Nürnberg, ja, da kostet die Kugel Eis, ich weiß es gar nicht genau, 1,30, 1,40, 1,50 oder so. Das war halt vor 5 Jahren, war das noch fast die Hälfte oder so.
Ja, ja.
Und das ist, ne, die Hälfte sind 50%.
Ja.
Das ist schon echt viel.
Ja, ja, und das verstehen die Leute halt nicht. In ihren Geldwerten, dass sie sich da einfach arm sparen. Da kann auch gar nicht die Versicherung was dafür. Da kann auch die Regierung nur teilweise was dafür. Das ist einfach unser Geldsystem, unser Fiat-Geldwährungssystem, das sich über die Zeit hinweg immer wieder weginflationieren muss. Das geht gar nicht anders. Da sind Zyklen vorhanden, die sind mal kürzer, mal sind die länger. Aber auf Dauer kann eine Währung nur die Tauschfunktion darstellen, aber nicht die Wertaufbewahrungsfunktion. Das funktioniert dafür nicht.
Und wenn dann nur kurzfristig?
Nur ganz kurzfristig.
Wenn wir jetzt dann gleich zum Eis gehen, ne, dann hat es in dem Moment hat es noch
richtig,
Effekt, aber danach
hört es
schon auf.
Genau so.
Also ihr Lieben, ich würde sagen, das war wieder ein ganz toller Beitrag. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare hinein. Felix hat mit seiner eigenen Firma auch einen eigenen YouTube-Kanal, den werden wir noch damit dazu verlinken. Wie heißt der da genau?
ProLife TV.
ProLife TV.
Ja, relativ einfach.
Ja, also das kann man dann vielleicht auch finden, ansonsten werden wir das dann auch verlinken unterhalb in den Shownotes. Ja, ich würde mich freuen, wenn du ein bisschen einfach noch auch reinschreibst, was dir da gefehlt hat oder ob du andere Erfahrungen gemacht hast. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die mit Versicherungen ein unglaubliches Vermögen gemacht haben, auch gerne hier mal melden. Ansonsten würde ich sagen, danke für euer Zuschauen und das letzte Wort hast du.
Ja, danke auch an dich für die Einladung und an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlichen Dank fürs Reinschauen. Ich bin auch gespannt auf die Kommentare. Schreibt das auf jeden Fall rein. Was sind eure Erfahrungswerte? Und vielleicht auch mal reingucken, wenn ihr sowas habt. Lebensversicherung, Rentenversicherung, Riester, Rürup, Bausparer oder sonst irgendwas. Einfach mal durchrechnen. Und dann vielleicht mal das Ergebnis in die Kommentare reinschreiben. Das würde mich nämlich wirklich interessieren. Und da werden wir sehen, da sind ganz, ganz viele rote Zahlen.
In diesem Sinne, schaut mal nach. Servus.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.